ARD. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Hamburg heute. Mein Name ist Elke Spanner und bevor ich euch erzähle, worüber wir heute hier sprechen, möchte ich erstmal eine wirklich beeindruckende und starke Frau zu Wort kommen lassen.
I will not stop fighting Vladimir Putin's regime.
Ich werde nicht aufhören, gegen Wladimir Putin zu kämpfen. Das war Julia Nawalnaja. Sie ist die Witwe des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, der vor ziemlich genau einem Jahr in einem russischen Straflager gestorben ist. Sie war in Hamburg zu Gast in der Elbphilharmonie und ihre Rede hat die Besucherinnen und Besucher sehr berührt.
Ich bin selber Exilant. Thema Heimat, Zuhause.
Wir brauchen alle viel Kraft im Moment und jede Person, die so eine Kraft ausstrahlt, tut einem selber gut.
Nawalnaja war bei den Tagen des Exils in Hamburg. Die laufen noch bis zum 7. März. Was hat uns heute noch so bewegt? Da war zum einen ein Feuerwehreinsatz in Rothenburgs Ort, da hat es in einer Wohnung gebrannt. Das Ganze ist zwar glimpflich ausgegangen, es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Betonung liegt aber auf glücklicherweise, weil die Sache auch ganz anders hätte ausgehen können. Die Feuerwehr wurde bei ihrem Rettungseinsatz nämlich massiv von falsch geparkten Autos behindert. Wie das passieren konnte, darüber sprechen wir gleich. Hamburgs Lehrerinnen und Lehrer geht es in ihrem Job leider nicht so gut. Eine Studie der Gewerkschaft GEW hat aufgezeigt, dass nur ein Viertel der Lehrkräfte mit den Arbeitsbedingungen an den Schulen wirklich zufrieden ist. Umkehrschluss, 3/4 aller Lehrerinnen und Lehrer sind es nicht. Warum? Das schauen wir uns an. Das und mehr sind unsere Themen an diesem Donnerstag, dem 20. Februar. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Autos vor Einfahrten, im Halteverbot auf dem Radweg. Leute, die ihr Auto einfach parken, wie sie lustig sind, sind ein tägliches Ärgernis. In Rothenburgs Ort sind solche Falschparker jetzt aber fast zur Lebensgefahr geworden. Sie haben nämlich einen Rettungseinsatz der Feuerwehr ganz massiv behindert. Unser Polizeireporter Finn Kessler, der ist jetzt bei mir. Finn, bring uns bitte mal kurz auf den Stand. Was war das überhaupt für ein Feuerwehreinsatz?
Also stattgefunden hat dieser Einsatz in der Straße Billwerder Neuer Deich und losgegangen ist das mit einer Ruhestörung. Also Nachbarn haben die Polizei gerufen, weil jemand offensichtlich in dieser Wohnung randaliert hat, in einer dieser Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus. Und die Polizei ist dann, hat dann in dieser Wohnung einen 29-jährigen Mann getroffen. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass diese Wohnung offensichtlich schon ein bisschen verqualmt ist. Und dann haben sie eine Matratze gesehen, eine Schaumstoffmatratze, die schon rumkokelte. Und die Polizisten haben dann diesen 29-jährigen Mann erstmal rausgebracht, in Sicherheit gebracht. Auf jeden Fall haben die Polizisten dann die Feuerwehr gerufen, weil es eben so rauchte. Die kamen dann rein und dann hat das Feuer durch Sauerstoff eben durchgezündet. Und innerhalb kürzester Zeit stand die ganze Wohnung in Flammen. Und es war wirklich ein ausgedehnter Wohnungsbrand, der auch durchaus ein gewisses Gefahrenpotenzial hatte.
Und dann gab es ein Problem für die Feuerwehr. Welches?
Genau, die Feuerwehr, die ist dann natürlich angerückt mit Löschfahrzeugen und auch mit so einem Leiterwagen, weil es ist ein Mehrfamilienhaus, mehrstöckig, da waren mehrere Menschen auch in ihren Wohnungen, die nicht durch das Treppenhaus konnten, weil es eben sehr, sehr verqualmt war. Und das Gefährlichste beim Feuer ist immer der Brandgeruch. Die Feuerwehr hatte ein großes Problem, weil sie ihren Leiterwagen nicht so aufstellen konnten, wie sie es machen mussten, um an die Menschen im Zweifel ranzukommen, weil Falschparker mehrere Teile der Straße so zugeparkt hatten, dass sie nicht mehr richtig rangieren konnten. Und in diesem Fall ist es nochmal glimpflich ausgegangen, weil die Feuerwehr das Treppenhaus belüften konnte. Das heißt, der Brandrauch, der wurde da rausgedrückt und die Bewohner konnten durchs Treppenhaus gerettet werden. Aber die Leitern sind immer der zweite Rettungsweg, wenn das nicht möglich ist. Und das hat sehr, sehr lange gedauert und hätte in diesem Fall vermutlich erst funktioniert, nachdem Falschparker abgeschleppt worden wären.
Und da hat man ja im Ernstfall nicht unbedingt die Zeit für, ne? Erstmal abzuschleppen, um dann die Menschen per Leiter zu retten. Ist ja wirklich ein dramatischer Einsatz geworden, kann man sagen. Was sagt denn die Feuerwehr dazu? Kommt sowas öfters vor?
Also die Feuerwehr sagt, das hat man eigentlich fast alltäglich, dass man Probleme hat mit Falschparkern. Das betrifft ganz häufig Wasserversorgung, also dass Hydranten zugeparkt sind beispielsweise. Das ist jetzt aber nicht so das große Problem, weil in Hamburg alle 50 bis 150 Meter ein Hydrant ist und die Feuerwehr bringt auch immer viele Löschwasser in den Fahrzeugen mit. Also da werden dann Schläuche gelegt und das Löschen klappt dann trotzdem. Was aber ein großes Problem ist, ist, wenn durch Falschparker die Menschenrettung, wie in diesem Fall, behindert wird. Das kann sehr, sehr gefährlich werden und die Feuerwehr sagt, das haben sie auch immer mal wieder, gerade in engen Straßen, und sie appellieren auch immer wieder an Menschen, eben im Halteverbot nicht zu parken. Es gibt ja auch Beschriftungen mit Feuerwehrzufahrt und so weiter von Mehrfamilienhäusern. Also da soll nicht geparkt werden. Das betont die Feuerwehr heute nochmal ganz intensiv.
Okay, ich hoffe, dieser Appell, den du gerade jetzt indirekt auch abgegeben hast, der ist bei allen angekommen. Vielen Dank, Finn.
Gerne.
Ich habe eine sehr gute Freundin, die Lehrerin ist. Und sich mit der zu verabreden, das ist echt eine Kunst. Eigentlich geht es nur immer am Samstag. Unter der Woche brauche ich sowieso gar nicht erst anzufragen. Freitagabend ist sie dann von der Woche platt und am Sonntag muss sie sich für die nächste Woche ausruhen. Da denke ich dann schon manchmal, Lehrerin ist, glaube ich, echt ein richtig anstrengender Job. Das bestätigen auch Zahlen, die die Gewerkschaft GEW heute vorgestellt hat. Sie hat für eine Studie Lehrkräfte danach gefragt, wie gut es ihnen geht, sowohl gesundheitlich als auch mental, und die Bilanz, die ist jetzt nicht sonderlich gut ausgefallen. Das weiß meine Kollegin Annalena Ehle. Annalena, was sagen Hamburgs Lehrerinnen und Lehrer?
Genau, erstmal muss man vielleicht vorweg sagen, dass es um Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien und Stadtteilschulen geht, die befragt worden sind. Und ja, kurz und knapp zusammengefasst, die Studie zeigt, viele der Hamburger Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich belastet. Nur knapp die Hälfte der Befragten schätzt ihren allgemeinen Gesundheitszustand als gut oder sehr gut ein. Und der Studienleiter Frank Mussmann hat es so zusammengefasst.
Ja, wir müssen davon ausgehen, dass in Hamburg die Hälfte bis zwei Drittel der Lehrkräfte sich in einem erhöhten Gesundheitsrisiko befinden. Beispielsweise ein höheres Risiko an Burnout zu erleiden, beziehungsweise die Burnout-Risiken insgesamt gestiegen sind.
Ja, und gleichzeitig macht die Studie auch deutlich, dass nur rund ein Viertel der Befragten mit den momentanen Arbeitsbedingungen an den Hamburger Schulen so richtig zufrieden sind. Viele sind so mittelzufrieden und 13% sind wirklich komplett unzufrieden.
Und wo liegen da die größten Probleme? Also worüber sind die Lehrerinnen und Lehrer so dermaßen unzufrieden?
Ja, viele klagen laut der Untersuchung einfach unter anderem über zu viel Mehrarbeit und auch über zu hohen Zeitdruck. Britta Grüne war heute auch bei der Vorstellung der Studie dabei. Sie ist Lehrerin an einem Gymnasium und als Beispiel hat sie genannt, dass viel zu wenig Zeit vorhanden ist, um Klausuren zu korrigieren.
Für eine Korrektur in der Oberstufe bekommen wir ungefähr 15 bis 18 Minuten angerechnet oder Zeit dafür. Und das ist in der Zeit überhaupt nicht zu erledigen. Das heißt, es gibt bestimmte Zeiten, in der diese Aufgaben wirklich über den Kopf wachsen und sehr ins Privatleben hineinkragen.
Ja, vor allem die zahlreichen außerunterrichtlichen Aufgaben, wie beispielsweise auch Eltern- oder Schülergespräche oder Verwaltungsgeschichten, seien für viele belastend. Mich hat zum Beispiel auch mal die Lehrerin meines Sohnes abends angerufen, weil wir so ein Thema hatten. Und am Ende habe ich ihr dann einen schönen Feierabend gewünscht. Da hat sie wirklich nur gelacht und meinte, sie führt jetzt noch mindestens 3 weitere Gespräche. Ja, und auch die ganze Digitalisierung werde wohl von vielen als zusätzliche Belastung wahrgenommen. Übrigens etwa ein Viertel der befragten Lehrer hat angegeben, dass sie keine Zeit mehr für private Interessen und Verpflichtungen hat.
Oha, und was sagt die GEW dazu? Was fordert die denn?
Ja, die stellvertretende Vorsitzende der GEW Hamburg, Yvonne Heimbüchel, hat es mal so zusammengefasst.
Es müssen jetzt wirklich Ressourcen in die Hand genommen werden, um auch wirklich den Arbeits- und Gesundheitsschutz wirksam werden zu lassen. Es darf nicht Plakette werden, es muss tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort die Entlastung spüren, die sie brauchen.
Ja, konkret möchte die Gewerkschaft unter anderem mehr Personal, damit Lehrer halt entlastet werden. Beispielsweise auch IT-Support in den Schulen, damit dieser sogenannte digitale Stress etwas abnimmt. Und ja, Yvonne Heimbüchel hat auch vorgeschlagen, dass eine verbindliche Arbeitszeiterfassung eingeführt wird. Damit könnten Überlastungssituationen dann frühzeitig erkannt werden und ja, dann könnten auch gemeinsam mit den Lehrern vielleicht Lösungen gefunden werden. Also ja, insgesamt lässt sich sagen, dass sich die GEW einfach mehr Unterstützung für die Lehrer wünscht.
Vielen Dank, Annalena.
Sehr gerne.
Mein Kollege Dietrich Lehmann ist heute mit Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard durch den Hamburger Hafen geschippert. Das war aber natürlich kein reiner Ausflug bei strahlender Sonne, sondern sie hat noch durchaus so ein paar wichtige Themen zu besprechen. Allen voran ging es um das Thema umweltfreundliche Industrien. Klar, wenn man da so durch den Hafen fährt, dann fährt man eben auch an energieintensiven Industrieanlagen vorbei. Die sollen ja möglichst auf grüne Energie wie Wasserstoff umsteigen, aber da hakt es noch. Der Stahlproduzent ArcelorMittal hat jetzt angekündigt, dass es mit dem geplanten Umstieg erstmal noch nichts wird. Dietrich ist jetzt zurück von seiner Hafenrundfahrt und sitzt bei mir im Studio. Sag doch mal, Dietrich, wo ist das Problem?
Also ArcelorMittal hat ja schon vor mehreren Jahren angekündigt, wir wollen weg von Kohle, von Erdgas und wollen das eben, wo es geht, mit Strom machen und wo es nicht mit Strom geht, dann andere Technologien einsetzen, ganz konkret eben grünen Wasserstoff. Und dafür gab es schon Zusagen von der Bundesregierung, Förderzusagen, mehrere 10 Millionen Euro sollten in den Umbau der Anlage gesteckt werden. Und parallel hat man auch verhandelt darüber, wie kann diese hohen Kosten, die man vielleicht hat, weil die Energie aus grüner Wasserstoff einfach wesentlich teurer ist als Erdgas, wie kann das abgefedert werden, damit man den Stahl nicht zu Mondpreisen verkaufen muss. Das Ganze ist in Stocken geraten und als wir diese Woche mal nachgefragt haben bei ArcelorMittal, da hieß es, naja, also wir haben weder die Fördergelder, die uns zugesagt worden sind, bislang bekommen, noch sind wir bei diesen sogenannten Klimaschutzverträgen weitergekommen. Im Klartext heißt das, das Ganze verzögert sich um Jahre, aufgeben will man die Pläne aber noch nicht, aber trotzdem, es sind viele Fragen jetzt offen.
Und was heißt das jetzt alles für Hamburg? Die Stadt hat ja selber große Wasserstoffpläne.
Ja, Stichwort zum Beispiel Elektrolyseur, also Wasserstoffproduktion auf dem Gelände des Kohlekraftwerks Moorburg, da laufen ja im Moment die Abrissarbeiten, das soll weitergeführt werden, sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard. Und dann parallel plant Hamburg ja auch ein großes eigenes Wasserstoffnetz, also eben Pipelines zu den großen Industriebetrieben, möglichen Abnehmern. Auch das wird weiter vorangetrieben, weil Leonhard sagt, wenn wir nicht vorangehen, dann hat die Industrie natürlich auch kein Vertrauen und dann gerät das Ganze insgesamt in Stocken. Sie glaubt nach wie vor daran, dass da was passiert. Also die Bauarbeiten, die laufen nach wie vor.
Apropos Bauarbeiten, da seid ihr auf eurer Tour durch den Hafen heute sicher an mehreren Baustellen vorbeigekommen, oder?
Wo es tatsächlich auch losgeht, ist eines der größeren oder der größten Projekte der kommenden Jahre, nämlich das Terminal Steinwerder Süd. Das ist eine im Moment brachliegende Hafenfläche. Seit vielen Jahren hat sich da nichts getan. Da werden jetzt die Bagger anrollen und dort beginnt man A, Hafenbecken zuzuschütten und B, eben neue Hafenflächen zu schaffen, auch wenn man noch nicht genau weiß, was da konkret drauf gebaut wird. Aber nach vielen Jahren der Hängepartie geht es da endlich mal los. Für die Hafenwirtschaft durchaus ein positives Signal.
Ja, vielen Dank dafür, Dietrich. Ja, das war ein bewegter und bewegender Tag heute. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Abend. Ich starte jetzt auch meinen Feierabend. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.